Deutschlandfunk Sportgespräch.
Wir beschäftigen uns im Sportgespräch heute mit Sportvereinen und Verbänden in der Corona-Krise, der Frage, ob und in welchen Fällen Finanzhilfe vom Staat ein Weg sein kann. Und wie immer in diesen Zeiten natürlich auch mit der Frage, ob der Sport da anders behandelt werden sollte als andere Wirtschaftszweige. Für den Gesundheitsschutz haben auch Sportvereine und Ligen in Deutschland dicht gemacht. Die einen haben ihre Saisons gleich ganz abgebrochen, weil es wirtschaftlich gar keinen Sinn ergibt, ohne Publikum weiterzumachen. Andere hoffen auf bessere Zeiten, in denen sich dann auch die Lage bessert. Oder sie versuchen einen Sonderweg, wie etwa der Profifußball, der über Geisterspiele fürs Fernsehpublikum nachdenkt. Ich bin Marina Schweizer und als Gast zugeschaltet ist Professor Frank Daumann. Er ist Lehrstuhlinhaber für Sport- und Gesundheitsökonomie an der Universität Jena. Willkommen, Herr Daumann.
Ja, guten Tag, Frau Schweizer.
Herr Daumann, wir wollen heute natürlich Ihre wissenschaftliche und auch analytische Sicht auf die Dinge hören. Zu Beginn aber eine persönliche Frage. Wie besorgt sind Sie denn über das Fortbestehen der Sportlandschaft, wie wir sie in Deutschland kennen?
Also eigentlich bin ich kaum besorgt. Ich glaube, dass die Bundesregierung in der nächsten Zeit die Maßnahmen wieder aufheben wird. Und dann wird also der Sport wie vorher seinen gewohnten Weg nachgehen können.
Also sind Sie einer der Menschen, die jetzt denken, wenn da laut Rufe kommen, was das Überleben angeht und vielleicht auch Hilfe angeht, die da eher gelassen sind?
Ja, ich sehe das Ganze also schon ziemlich gelassen. Ich glaube, dass also sicher eine relativ große Gefahr von dem Virus ausgeht, aber dass andererseits auch momentan Maßnahmen auf dem Weg sind bzw. durchgeführt werden, die dazu führen werden, dass sich das Virus doch oder zumindest die Infektionen hier ziemlich stark eindämmen lassen.
Die Sicht auf das Gesundheitssystem ist natürlich das eine. Wir sprechen heute hauptsächlich über die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ist es aus Ihrer Sicht denn überhaupt gerechtfertigt, dass der Sport da herausgegriffen wird?
Also ich sehe den Sport eigentlich im Wesentlichen als zum einen, wenn wir den Breitensport betrachten, als private Veranstaltung. Und wenn wir den Spitzensport betrachten, also beispielsweise die Bundesliga, dann wird hier eine Unterhaltungsdienstleistung produziert. Also insofern ist der Sport eigentlich nichts anderes als andere Wirtschaftsbereiche.
Ich notiere mir auf jeden Fall schon mal Ihre Begriffe. Auch die private Veranstaltung im Breitensport ist interessant. Wir kommen im Laufe des Gesprächs da auf jeden Fall auch noch hin und differenzieren auch. Es gibt ja nicht den einen Sport unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Der Breitensport ist das eine. Lassen Sie uns aber mit dem beginnen, was unternehmerische Strukturen aufweist. Wäre es im Profifußball gerechtfertigt, wenn der Staat noch mehr hilft?
Also ich sehe das wirklich sehr verhalten. Ich glaube, dass der Profifußball ohne Probleme diese Krise überstehen kann, also ohne staatliche Hilfe. Wenn man sich ein bisschen so die Anzeigen anschaut, also die entsprechenden Meldungen, dann hat der Kicker zum Beispiel verlautbaren lassen, dass ungefähr 13 Profiklubs von der Insolvenz bedroht sind. Und auf der anderen Seite hat natürlich jetzt hier so ein Hilfsfonds, also der durch Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig aufgelegt worden ist, der hat schon hier, sagen wir mal, so eine gewisse Möglichkeit, um eben gerade diese Insolvenzen zu beseitigen. Und das andere, was ebenfalls vielleicht in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ein großer Anteil der Umsätze passiert ja nicht im Bereich des Spielertrags. Also der Spielertrag macht bei der Bundesliga vielleicht etwa 15% der Einnahmen aus.
Sie meinen jetzt die Erträge, die im Stadion gemacht werden,
exakt,
was die Zuschauer
also die
angeht.
Genau, die Ticketeinnahmen, die machen ungefähr 15% aus. Und geplant ist ja ab Mai wieder anzufangen. Wenn man dann entsprechende Geisterspiele machen würde, wäre der Einnahmenausfall für die meisten Clubs ohne Probleme zu stemmen, vermute ich mal.
Sie haben jetzt diesen Hilfsfonds angesprochen, der teilweise von der Deutschen Fußballliga, aber dann auch maßgeblich von den etwas reicheren Vereinen in der deutschen Profifußballlandschaft gesponsert wird, wenn man so will. Sie glauben also, dass der Fußball eigentlich von sich aus genügend wirtschaftliche Kraft hat, um das untereinander auszugleichen?
Die Kraft sehe ich auf jeden Fall beim Fußball gegeben, ohne Probleme.
Es ist ja aber tatsächlich schon so, dass der DFL-Chef Christian Seifert auch in Pressekonferenzen jetzt schon gesagt hat, dass man auch gerade diese Geisterspiele zum Beispiel mit Blick auf die Mitarbeitenden in der Deutschen Fußballliga auch durchführen muss, weil sonst eben auch Tausende von Arbeitsplätzen da gefährdet sind. Also sie gehen im Prinzip davon aus, dass es problemlos gehen kann, aber nur, wenn diese Geisterspiele dann auch stattfinden und die Fernsehgelder eingespielt werden.
Ja, genau. Also die nächste Rate ist ja, soweit ich weiß, Anfang Mai fällig, also diese Rate der Medienpartner. Und die knüpft natürlich daran, dass also entsprechend die Spiele im Fernsehen gezeigt werden können. Das setzt also voraus, dass also hier Geisterspiele vorhanden sind oder zumindest gespielt werden. Um auf Ihre Frage direkt einzugehen, natürlich bestehen doch auch für den Fußball die Möglichkeiten, bestimmte Arbeitsverhältnisse für die eben Kurzarbeit zu beantragen. Also der Fußball hat ja die gleichen Möglichkeiten wie normale Unternehmen, also Unternehmen in der Industrie und so weiter.
Ja, aber das ist ja genau der Knackpunkt. Das sind ja auch staatliche Beihilfen sozusagen, die einige dem Fußball so nicht gönnen.
Ja gut, also wenn es eine Regelung gibt und die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist, dann müsste die eigentlich jedem zustehen. Ansonsten muss der Gesetzgeber halt eine Regelung schaffen, die also schon von vornherein hier unterschiedliche Behandlungen vorsieht. Also da hätte ich jetzt kein Problem, wenn das also eine Regelung ist, die also anderen Unternehmen zusteht. Und die Bundesliga besteht ja weitgehend aufgrund der Ausgründung der Lizenzspielabteilung aus Unternehmen. Dann muss es denen natürlich ebenfalls zustehen.
Okay, also das heißt, Sie sagen, da wird dann der Fußball behandelt wie die restliche Privatwirtschaft ja im Prinzip auch. Nur es ist ja jetzt auch tatsächlich so, dass die Bundesregierung ein Hilfsprogramm für den Mittelstand plant. Das ist diese Woche bekannt geworden, um eine Pleitewelle zu verhindern. Und da könnten ja auch einige Profifußballvereine reinfallen. Da geht es zum Beispiel um Kredite bis zu 500.000 Euro mit 100%iger Staatshaftung. Das ist etwas, wo bei Ihnen dann die Grenze wäre?
Naja, was heißt die Grenze? Also ich bin der Auffassung, dass natürlich die Regelungen allgemeiner Natur sein sollten. Also allgemeiner Natur heißt, es werden bestimmte Kriterien herangezogen. Also beispielsweise die Liquidität wird durch die Corona-Krise sehr stark beeinträchtigt. Und wenn das das Sachverhalt ist und das ist das einzige Kriterium, an dem der Fiskus jetzt hier seine Ausschüttung orientiert, dann muss das natürlich für alle Unternehmen gelten. Ob diese Regelung im Einzelnen überhaupt sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Ich glaube, dass in vielen Bereichen Regelungen nicht dieses Umfangs benötigt würden. Aber das ist ein anderer Sachverhalt.
Also Sie sehen das gar nicht so zutreffend auf den Profifußball jetzt, den wir gerade beispielhaft rausgreifen, weil er eben der finanzstärkste Sport in Deutschland ist.
Also ich persönlich glaube jetzt, dass der Profifußball nicht unbedingt auf die staatlichen Hilfen angewiesen sein würde.
Also es gibt ja Unternehmen, die erstmal ihre eigenen Rücklagen aufweisen müssen, bevor sie nach Staatshilfen rufen. Im Fußball scheint das so nicht möglich zu sein, große Rücklagen zu bilden. So wird es zumindest immer wieder aus den großen Clubs auch ventiliert. Sagen Sie tatsächlich, dass sich da dann eigentlich was ändern müsste, dass der Fußball da auch weniger Geld ständig in Umlauf bringen müsste, um sich für solche Krisen dann auch wirklich abzusichern?
Naja, das ist ganz klar. Also Sie sprechen ja wirklich ein großes Problem dieser gesamten Hilfen an. Also wenn jetzt Unternehmen beispielsweise immer dafür gesorgt haben, dass also sehr hohe Dividenden ausgeschüttet worden sind und kaum interne Kapitalmärkte, also interne Rücklagen gebildet worden sind, die sind natürlich für so eine Krise wesentlich anfälliger. Und dann ist doch die Frage, also eine berechtigte Frage, ob der Staat derartigen Unternehmen tatsächlich helfen sollte. Das ist ja wirklich ein Problem, weil im Prinzip wird ja nichts anderes gemacht, als der Gewinn wird also privatisiert und die entsprechenden Schulden wären es dann in dem Fall oder diese Verluste, die werden dann irgendwie sozialisiert. Aber das ist ein Problem, das jetzt wirklich auf der allgemeinen Ebene, also insgesamt vor dem Hintergrund der Förderung oder zumindest der Unterstützung im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise zu diskutieren wäre.
Sie haben jetzt gesagt, dass Sie nicht so besorgt sind, was den Profifußball angeht, weil Sie bisher davon ausgehen, dass möglicherweise dann ab Mai Geisterspiele stattfinden können. Anders sieht es ja in anderen Ligen aus, die eben nicht so viel Geld aus den Fernseheinnahmen schöpfen. Also man kann da jetzt zum Beispiel mal Volleyball herausgreifen. Wie würden Sie dazu Staatshilfen stehen?
Ähnlich wie beim Fußball. Also es ist halt einfach so, dass es, sagen wir mal, Geschäftsmodelle gibt, die bei Krisen einfach sehr schnell in die Bedrulle geraten. So, und dann ist doch wirklich die Frage zu stellen, muss der Staat derartigen Geschäftsmodellen unter die Arme greifen? Und da bin ich einfach sehr zurückhaltend. Also wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, das also gerade über die Runden kommt und dann tritt eine Krise auf, muss dann tatsächlich der Staat hier eingreifen, um dem Unternehmen quasi das Überleben zu ermöglichen? Da würde ich eher sagen, nein.
Der Sport sagt ja von sich selbst auch, dass er eben eine gewisse Funktion hat für die Gesellschaft und vielleicht ja auch deshalb eine gewisse Rolle spielt und auch erhaltenswürdig wäre. Das könnte ja ein Argument sein, dass man dem Staat dann auch, wenn da um Hilfen gebeten wird, entgegengebracht wird.
Ja, das ist also diese Diskussion um die sogenannten externen Effekte, also positive externe Effekte. Also als Beispiel, ein positiver externer Effekt wäre eine Impfung gegen Kinderlähmung beispielsweise. Wenn Sie, Frau Schweizer, sich impfen und wir treffen zufällig zusammen, dann fallen Sie als Überträger aus und ich bin also dadurch quasi begünstigt. Also ich muss mir weniger Sorgen machen, als wenn Sie nicht geimpft werden. So, und das ist ein Argument für Staatseingriffe. Also wenn derartig externe Effekte auftreten. Und es wird immer diskutiert, ja, der Sport hätte sogenannte sozioedukative Effekte, also Normen würden eingeübt, er würde zur Gewaltprävention beitragen oder er würde quasi zur Integration beitragen. Fakt ist, dass ein großer Teil dieser Effekte empirisch kaum nachweisbar ist. Greifen wir mal die Gewaltprävention raus. Sicherlich ist es so, dass der Sport in mancher Beziehung Gewalt ja reduziert. Ja, er holt vielleicht bestimmte Jugendliche, die ansonsten Böses im Schilde führen, von der Straße weg. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie bestimmte Sportarten sich anschauen, zu welchen Gewaltexzessen das dann, also ich spreche jetzt hier über Ultras und so weiter, der Sport auf der anderen Seite führt, das ist ja was also alles seine positiven und seine negativen Seiten hat. Also mit anderen Worten, die meisten Effekte des Sports sind nicht empirisch absolut nachweisbar.
Würden Sie das jetzt dem Profisport absprechen oder dann eben auch dem Breitensport, der dieses Argument ja auch oft bringt und weitere Argumente?
Also das Argument gilt sowohl für den Profisport als auch für den Breitensport. Das einzige Argument für eine staatliche Unterstützung ist eher beim Profisport zu sehen, weil beim Profisport sowas wie ein, man nennt das Prestigewert, entsteht. Also ein Prestigewert ist das, was Ökonomen ein sogenanntes kollektives Gut bezeichnen, also ein Kollektivgut. Das ist sowas wie, das Paradebeispiel ist immer der Leuchtturm. Ja? Also alle Schiffe können den Leuchtturm sehen, also niemand kann ausgeschlossen werden und gleichzeitig hat der Leuchtturm für jeden den gleichen Nutzen. Also in dem Sinn, dass also wenn das eine Schiff den Leuchtturm sieht, das andere Schiff dadurch nicht beeinträchtigt wird in seinem Konsum, in seinem Nutzen. Und da sagt man, jetzt zum Beispiel, wenn, nehmen wir mal an, die DFB-Auswahl gewinnt die nächste Fußball-Europameisterschaft, dann wäre das so ein Prestigewert, der produziert wird. Und der kommt allen zugute, ohne dass sie jetzt dazu beitragen. Also insofern, hier wäre das Einzige, wo man dann überlegen könnte, ob hier eine staatliche Intervention in Form von einer Förderung notwendig wäre. Im Breitensport geht es ja darum eigentlich, also wenn ich jetzt sehe, wie ich jetzt Sport betreibe, ich gehe also jetzt beispielsweise zum Joggen, ich gehe viel Radfahren, ich gehe schwimmen und so weiter. Das sind aber doch alles Eigenschaften oder beziehungsweise Sachverhalte, die mir persönlich als Person zugutekommen.
Wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, Herr Daumann, da würden ja jetzt einige Vereinsvertreterinnen und Vertreter in Deutschland ganz laut aufschreien, weil sie eben zum Beispiel sagen, der Individualsport in Fitnessstudios ist da ja auch überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was teilweise in Breitensportvereinen geleistet wird.
Warum nicht vergleichbar? Also im Prinzip wird doch das Gleiche geleistet.
Zumindest wird da das Argument gebracht, dass da eben gesellschaftliche Relevanz auch entsteht oder dass die Gesellschaft eben schon sehr wohl davon profitiert, was in Breitensportvereinen passiert. Sei es zum Beispiel, was Inklusion, Integration angeht, was auch vielleicht das Erlernen von demokratischen Prinzipien angeht, was die Bildung angeht innerhalb einer Gruppe, vielleicht auch von Bildungsschwächeren. Das sind zumindest die Argumente, die da angeführt werden.
Ja, also das ist ja das, was ich vorhin als sozioedukative Effekte bezeichnet habe. Also dass irgendwelche Normen eingelernt werden oder Gewalt vermieden wird. Fakt ist aber, dass es kaum empirische Nachweise dafür gibt.
Aber da könnte man wahrscheinlich in Deutschland rumgehen und in jedem Verein fragen und die meisten Menschen würden es einem wahrscheinlich bestätigen, die in diesen Vereinen aktiv sind, dass das einen Mehrwert hat.
Naja, die Frage ist doch, wer profitiert davon? Also wenn ich jetzt beispielsweise in den Verein gehe, dann bin ich ja eigentlich derjenige, der selbst davon profitiert. Also insofern wird ja eigentlich ein Produkt angeboten, das ich selbst entscheiden kann, ob ich das nachfragen will. Und ich bin auch der Nutznießer davon. Also ich profitiere davon, ich bin der Nutznießer quasi. Ist da die Notwendigkeit für eine staatliche Förderung? Würde ich sagen, nein.
Dann würde ich jetzt einfach mal andersrum fragen. Es gibt ja eine staatliche Sportförderung, sowohl die des Bundes, die sich auf den Spitzensport konzentriert und dann aber auch in den Ländern. Das gibt es ja bereits. Auch in guten Zeiten wird der Sport vom Staat gestützt und es wird ganz viel Geld hineingesteckt, weil man ja da auch einen Mehrwert sieht. Also könnten die gleichen Argumente dann nicht gelten, wenn man sagt, jetzt befindet sich der Sport in einer besonderen Krise. Wir machen ohnehin die finanziellen Füllhörner auf für alle möglichen Bereiche, natürlich auch für Unternehmen, für Solo-Selbstständige und so weiter. Aber wir wenden genau die gleichen Argumente an, die wir sonst anwenden, um dem Sport jetzt aus dieser Krise zu helfen, weil wir in ihm etwas sehen, was für uns wichtig ist.
Also Frau Schweizer, das erste Argument würde ich nicht unwidersprochen lassen. Wenn ein Sachverhalt unterstützt wird oder wenn es eine bestimmte rechtliche Regelung gibt, dann heißt es ja nicht, dass aufgrund der Tatsache, dass sie existent ist, das Ganze so unter normativen Gesichtspunkten richtig ist.
Das müssen Sie präzisieren.
Also das heißt ganz einfach, Sie vertreten jetzt eine rechtspositivistische Situation. Wenn der Sport immer Geld bekommen hat, heißt es noch nicht, dass es automatisch die richtige Entscheidung war.
Ja, man kann das hinterfragen, natürlich, aber ich bringe Ihnen jetzt einfach das Gegenargument aus dem Sport.
Wie gesagt, da kann ich nochmal das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Diese sozioedukativen Argumente, die angeführt werden, das sind keine externen Effekte im eigentlichen Sinn. Externe Effekte heißt, dass andere, die quasi von der Tätigkeit nicht direkt betroffen sind, dadurch profitieren oder benachteiligt werden. Wenn ich in den Sportverein gehe, habe ich einen persönlichen Vorteil davon. Nicht Sie, nicht meine Eltern und so weiter. So, und das ist eigentlich der Unterschied. Wenn das jetzt so wäre, dass durch die Aufnahme der Betätigung, der sportlichen Betätigung, irgendwelche Dritten profitieren würden, dann wäre es tatsächlich ein externer Effekt, der zumindest einen Ansatz für eine Rechtfertigung, für eine staatliche Intervention geben würde.
Dann kann ich Ihnen jetzt noch ein anderes Argument nennen, gerade was den Breitensport angeht, und das ist die Gesundheitsförderung. Natürlich ist das für den Einzelnen erstmal etwas, das er sich aussucht, um möglicherweise gesund zu bleiben, fit zu bleiben, vielleicht auch einfach nur, um hedonistisch zu agieren. Aber man könnte ja schon sagen, dass man damit auch fördert, dass die Gesundheitssysteme nicht so belastet werden.
Okay, also da gibt es natürlich zwei Ebenen, über die wir diskutieren müssen. Erstens, nicht jeder Sport ist gesundheitsfördernd. Also wenn Sie Leistungssport betreiben, würde ich bezweifeln.
Nee, ich habe es jetzt gerade auf den Breitensport bezogen.
Selbst jeder Breitensport ist nicht gesundheitsfördernd. Also denken Sie zum Beispiel Reiter. Unheimliche Gefahr von Sportverletzungen. Andere Sachen. Also es treten sehr viele Sportverletzungen aus. Das ist der erste Sachverhalt. Der zweite Sachverhalt: Wenn ich jetzt beispielsweise Fußball spiele mit meinen Kumpels hier, wer profitiert davon von der Gesunderhaltung? Das bin doch persönlich ich. Also ich habe eigentlich den Vorteil davon. Also es tritt kein externer Effekt auf. Der einzige externe Effekt, den man diskutieren könnte, wäre folgender. Dadurch, dass ich und vielleicht ein paar Freunde immer viel Sport betreiben, nehmen wir das Gesundheitswesen weniger stark in Anspruch. Und davon würden Sie beispielsweise profitieren. Das ist aber eine Frage, die ich eher verneinen würde. Ich würde eher sagen, das trifft ja ein bisschen diesen Bereich der Prävention.
Richtig.
Die Frage der Prävention ist doch folgende: Spart die tatsächlich im Gesundheitswesen Geld ein? Also verstehen Sie mich jetzt falsch. Prävention ist was, was ich persönlich, also für mich persönlich als sehr hoch, also mit einem sehr hohen Stellenwert einsetzen würde. Fakt ist aber doch, dass meine Sterbewahrscheinlichkeit nach wie vor bei 100% ist. Das heißt also, irgendwann werde ich auch irgendwie sterben. Und die Frage ist tatsächlich, wenn ich jetzt also, ich mache jetzt sehr viel Ausdauersport, also dadurch senkt sich mein kardiovaskuläres Risiko und die Gefahr, vielleicht einen Schlaganfall zu bekommen, erheblich.
Aber muss es nicht das Ziel auch der Gesamtgesellschaft sein und auch eines Staates, der für die Bürgerinnen und Bürger sorgt, dass zum Beispiel so eine Prävention, was ein gesundes, langes Leben dann eben auch angeht, dass sowas auch mit unterstützt wird? Also es gibt ja zum Beispiel auch Studien, die aussagen, dass sich regelmäßiger Sport positiv auf die Psyche auswirkt.
Alles ohne Zweifel. Dann dürfte aber die Förderung nicht so sein, dass sie nur den organisierten Sport unterstützt, sondern da müssten ebenfalls beispielsweise Fitnessstudios unterstützt werden. Das ist aber nicht der Fall. Also ist das doch irgendwie inkonsistent.
Also ich verstehe, Sie sind überhaupt kein Freund von staatlichen großen Finanzhilfen, auch jetzt in der Corona-Krise. Wie können Vereine und Verbände denn überhaupt Tritt fassen in dieser Krise? Wir müssen ja auch nicht nur über Staatshilfen sprechen, sondern auch darüber, wie man zum Beispiel auch innerhalb einer gemeinnützigen Struktur, in der man vielleicht gar nicht so viele große Rücklagen bilden kann, jetzt über die Runden kommen kann.
Naja, also ich habe zum Beispiel von meinem Verein jetzt eine E-Mail bekommen, in dem der Verein mich auffordert zu spenden. Ja, das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit. Also die Mitglieder sind doch als erstes gefragt. Also
die vielleicht selbst teilweise in Kurzarbeit sind oder sonstige Finanzsorgen haben.
Ja gut, dann muss man halt Prioritäten setzen. Es ist einfach mal so, wenn alle den Gürtel irgendwie enger schnallen müssen, dann muss man halt überlegen, in welchem Bereich dann irgendwelche Sparmaßnahmen eingesetzt werden müssen. Also die Mitglieder, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, das Vereinsleben lebt ja sehr stark durch also die Sportstätten. Und die meisten Sportstätten sind ja weitgehend, sagen wir mal, also zum Beispiel in Thüringen, unentgeltlich überlassen. Also gibt es ein entsprechendes Sportstättengesetz. Und das ermöglicht hier den Zugriff oder für bestimmte Zwecke zumindest der entsprechenden Vereine auf diese Sportstätten unentgeltlich zuzugreifen. Also ich sehe schon Möglichkeiten innerhalb des Vereins, innerhalb des Breitensportvereins, entsprechende Kosten zu reduzieren. Und die meisten Kosten, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen größeren Verein nehmen, der jetzt eine Geschäftsstelle hat, da bestehen doch ebenfalls die Möglichkeiten, hier die Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit zu schicken. Also insofern sehe ich die Problematik jetzt nicht so gravierend.
Jetzt wird öfter auch der Plan aufgebracht, dass es eine Sanierung geben könnte durch Planinsolvenzverfahren. Das wird gerne genannt. Das sagt jetzt den meisten Menschen wahrscheinlich erstmal nicht so viel. Was kann das, was die normale Insolvenz nicht kann?
Also die normale Insolvenz oder vielmehr ein Planinsolvenzverfahren sieht ja vor, dass quasi in Eigenregie im Prinzip Strukturveränderungen vorgenommen werden, um dann, sagen wir mal, das Unternehmen wieder so aufzustellen, dass es wettbewerbsfähig ist. Und eine normale Insolvenz würde also ein Insolvenzverwalter vorsehen, der extern also durch das entsprechende Gericht bestellt wird. So, also Planinsolvenzverfahren ist halt eine Möglichkeit für Unternehmen, ich sag mal so flapsig, das Ruder herumzureißen.
Und aus Ihrer Sicht auch ein gangbarer Weg für Sportclubs?
Also für Sportclubs wird es bestimmt ein gangbarer Weg sein, ja. Also sofern die halt von ihrer Rechtsform etc. Dazu in der Lage sind, das eben so umzusetzen.
Da sprechen Sie ja auch noch einen interessanten Punkt an, die Rechtsform. Inwiefern beißt sich denn da sozusagen manchmal auch die gemeinnützige Struktur im Sport mit dem, was sonst in der Wirtschaft vielleicht möglich wäre, um sich wieder zu sanieren, wenn es dann mal wieder bergauf geht nach der Krise?
Naja gut, ich denke mal, wenn wir jetzt mal den Breitensport betrachten, dann ist ja der Breitensport in der Regel in der Rechtsform des eingetragenen Vereins ausgerichtet. Das heißt also, hier gibt es natürlich nur schwer oder anders ausgedrückt vielleicht eingegrenztere Möglichkeiten der Finanzmittelbeschaffung. Aber der Breitensportverein hat ja auch andere Möglichkeiten, hier beispielsweise an die Mitglieder heranzutreten oder vielleicht auch über die Banken Kredite zu bekommen. Und der Breitensportverein ist ja in der Regel auch nicht so aufgestellt wie ein, nehmen Sie jetzt beispielsweise einen großen Automobilhersteller, der unheimliche Kapazitäten vorhalten muss, also Fabrikgebäude und so weiter, also eine ganz andere Größenordnung. Also ich glaube, dass man einen Breitensportverein doch eher, sagen wir mal, bestimmte Bereiche zurückfahren kann, die Kosten da entsprechend senken kann, solange bis die Krise vorbei ist und dann entsprechend wieder, sagen wir mal, die Kapazitäten aufbauen kann. Also sehe ich als leichter möglich.
Müssen die großen Verbände, also wenn wir jetzt zum Beispiel an das Internationale Olympische Komitee denken, den Dachverband für die olympischen Sportarten oder auch der Weltfußballverband, die FIFA, müssten die aus ihren Rücklagen aus ihrer Sicht als erstes ausschütten?
Also FIFA und UEFA kann ich mir jetzt direkt nicht vorstellen, dass es eine rechtliche Verpflichtung dazu gibt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich würde auch zuerst die FIFA und die UEFA, jetzt wenn es um den Fußball geht, in der Not sehen, hier entsprechende Maßnahmen für die Unterstützung der nationalen Ligen einzuleiten. Das auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es ja so, dass die FIFA und die UEFA mit den entsprechenden Wettbewerben durchaus höhere Einnahmensummen generieren können.
Was das Internationale Olympische Komitee angeht, sind Sie nicht so fördernd?
Sehe ich genauso. Also ist im Prinzip der gleiche Sachverhalt. Ja.
Müsste es dann auch der logische Schluss sein, dass man sagt, bevor man weitere Hilfen von Ländern, also Steuergelder beansprucht, müsste der Ruf in die Richtung gehen?
Also der Sport lebt ja eigentlich oder hat dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip zum Gegenstand. Also Subsidiarität heißt, erst muss sich der Sport selbst helfen und dann würde der Staat in gewisser Weise einschreiten. Also insofern wäre natürlich zu fragen, inwiefern kann auch das IOC hier, sagen wir mal, nationalen Strukturen beiseite springen.
Vielen Dank. Professor Frank Daumann war das bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Herr Daumann ist Lehrstuhlinhaber für Sport- und Gesundheitsökonomie an der Universität Jena. Dieses Sportgespräch können Sie, wenn Sie mögen, jederzeit auch nochmal zeitsouverän nachhören. www.deutschlandfunk.de/sportgespräch. Ich bin Marina Schweizer und ich bedanke mich fürs Zuhören.